Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Ende Juni ist der Monitoringbericht zur Energiewende veröffentlicht worden von der Expertenkommission, ein Gremium, was sich seit mehreren Jahren bereits mit der Frage beschäftigt: Kommen wir voran mit der Energiewende? Wo stehen wir? Und was sind die nächsten Handlungsmaßnahmen, die wir umsetzen müssen, um das Ziel in Deutschland zu erreichen, klimaneutral zu werden bis 2045? Und wir werden uns in der heutigen Folge mal genauer ansehen, was in dem Bericht drinsteht, das mal so ein bisschen einschätzen und aus dem Querschnitt des Monitoringberichts dann ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Steigen wir ein. Also der Bericht, das ist eine Kommission mit 4 Expertinnen und Experten, die jetzt seit mehreren Jahren aktiv sind. Also namentlich Professor Löschel von der Ruhr-Universität Bochum, der Volkswirt ist, im Bereich Umwelt- und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit arbeitet. Dann Professorin Veronika Grimm, die hat man vielleicht schon mal gehört. Sie ist eine der Wirtschaftsweisen, lehrt an der Technischen Universität in Nürnberg im Bereich Energiesysteme und Marktdesign. Dann haben wir Dr. Felix Mattes, Politikwissenschaftler und im Öko-Institut aktiv, das ist ein privates Umweltforschungsinstitut mit Hauptsitz in Freiburg. Und zu guter Letzt haben wir noch Professorin Anke Weidlich. Sie ist an der Universität Freiburg am Institut für nachhaltige technische Systeme. Ja, und diese 4 Personen, namentlich mit ihren Teams, also natürlich jetzt nicht die 4 Personen alleine, sondern dann entsprechende wissenschaftliche Teams dahinter, haben sich jetzt aktuell wieder damit beschäftigt, wo stehen wir bei der Energiewende? Das ist ja also schon ein wichtigeres Steuerungsinstrument. Der Bericht, den findet man auf der Webseite des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums veröffentlicht. Es gibt einmal die Zusammenfassung, 32 Seiten, und dann der vollständige Bericht, das sind dann in Summe 440 Seiten, also schon ein sehr umfangreiches Dokument, weil tatsächlich diese Expertenkommission die kompletten, ja, sie nennen es Dimensionen der Energiewende betrachten. Also das, bei Energiewende denkt man immer erst im allerersten Schritt, denke ich, an die Energieversorgung und da vor allen Dingen an den Strom. Da fehlt natürlich dann der ganze Wärmesektor. Aber was noch mit dazu kommt, ist das ganze Thema Versorgungssicherheit, Energiesicherheit, die Preise, Energiepreise, die Umweltverträglichkeit und zu guter Letzt natürlich die gesellschaftlichen Aspekte der Energiewende. Und all diese Aspekte hat die Kommission jetzt bewertet, verschiedene Indikatoren identifiziert und ausführlich diskutiert, also den Status quo dargestellt. Also zumindest die Zusammenfassung lohnt es sich mal anzusehen. Bewertung erfolgt über so ein Ampelsystem. Und wenn man sich diese Dimensionen ansieht, diese 6 Dimensionen, da sind 5 auf Gelb und Energiesicherheit sogar auf Rot. Gucken wir uns gleich an, woran das liegt. Es gibt dann noch so Unterdimensionen, also bei der Energieversorgung geht es dann um Strom, stoffliche Energieträger und der Energiesektor im Gesamtblick. Der Stromsektor, der ist sicherlich der sich am besten bisher entwickelt hat. Der ist auch als Unterdimension grün, einfach weil auch nichts. Die Entwicklung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren ist auf einem guten Weg in den letzten Jahren. Auch der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch ist ja sehr positiv. Wir sind bei über 50%. Aber die Entwicklung der absoluten installierten Leistung ist einfach zu gering. Wir sind da nicht im Plan, auch wenn das letzte Jahr 23 bei der Photovoltaik sehr gut war, aber nicht bei der Windenergie. Und dann kommt natürlich das ganze Thema Speicherung dazu. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass es eine generelle Zustimmung gibt zu den Zielen der Energiewende. Also die Bevölkerung begrüßt das. Da mag vielleicht der Eindruck in den sozialen Medien trügen, denn dort hat man so das Gefühl, dass dort eher eine negative Grundhaltung dargestellt wird. Das spiegelt aber nicht die Meinung der Gesellschaft wider. Dennoch muss man berücksichtigen, grundsätzlich positiv, aber positive persönliche Effekte von Energiewende, da sieht es dann doch eher schlecht aus, was die Akzeptanz angeht. Da ist, beobachtet man jetzt in den letzten Jahren bei den Befragungen in der Gesellschaft, einen Rückgang der Akzeptanz oder der, also eine positive Auswirkung auf die Haushalte und die Industrie hat. Also von daher ein sehr indifferentes Bild. Und ja, wir springen jetzt mal durch einige Aspekte, die ich mir jetzt aus dem Bericht mal rausgepickt habe. Also den ganzen Bericht jetzt durchzugehen, da brauche ich natürlich sehr lange für. Das, denke ich, nicht zielführend. Wir picken mal ein paar positive, ein paar ja, auch, denke ich, negative Sachen heraus, um dann einzuschätzen, wo wir stehen und entlang und hangeln uns an der an dieser Gesamteinschätzung mal entlang. Ich denke, das ist eine ganz gute Darstellung, weil es einfach zeigt, dass wir da, ja, also ich weiß, ein guter Weg. Ich glaube, man müsste dem Ganzen vielleicht eher so befriedigend geben, wenn man im Schulnotensystem denkt. Das ist ja, also sehr gut sind wir nicht, sind wir jetzt nicht mangelhaft oder sowas, aber da sind wir natürlich auch nicht. Also steigen wir ein, fangen wir beim Strom an. Da man muss vor allen Dingen jetzt natürlich berücksichtigen, die Daten, die jetzt herangezogen wurden, die gehen jetzt bis 2023. Das Jahr steht natürlich immer noch unter dem Einfluss der Energiekrise, die wir hatten mit Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine, was natürlich insbesondere in Deutschland zu massiven Verwerfungen auf dem Energiemarkt geführt hat und zu Explosionen bei den Energiekosten, sowohl bei den Haushalten als auch beim Gewerbe und der Industrie. Aber solche Einzelereignisse müssen natürlich künftig auch abgefedert werden können durch die Energiewende. Denn nur weil wir sagen, ja, das ist jetzt ein Einzelereignis, das wird hoffentlich irgendwann mal vernünftig geregelt werden und es wird auch dann wieder normal. Vor der Energiekrise waren wir in der Corona-Zeit, die ein anderes Extrem oder eine andere Art des Extrems war. Und natürlich auch da Auswirkungen auf die Energiewende hat. Also von daher, wenn man sagen, wir sind jetzt seit 4 Jahren in irgendeiner Art des Krisenmodus. Ja, also wir müssen immer damit rechnen, dass unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die dann auch deutschlandweit oder sogar europaweit Auswirkungen haben können. Und ja, das ist dann auch ein Aspekt der Energiewende. Wir müssen halt resilient werden gegen solche äußeren Einflüsse. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Entwicklung. Also positiv zu sehen beim Strom, es geht in die richtige Richtung. Der Ausbau insbesondere der Photovoltaik kommt gut voran. Windenergie hängt, wie gesagt, ein bisschen hinterher. Da muss noch mehr passieren. Dennoch muss man auch sagen, also obwohl 23 ein windseitig eigentlich ganz gutes Jahr war, sind wir, was die Zielzahlen angeht. Also es gibt ja Ziele, die wir uns gesetzt haben, was die Bruttostromerzeugung angeht. Das, die Ziele sind definiert im EEG, also im Erneuerbaren Energiengesetz. Sind wir immer noch 5% unter dem Zielpfad. Also ich denke, wenn man sich so den Verlauf anguckt und die Zielzahl, also wir haben bis 2030, wollen wir die Stromerzeugung aus Erneuerbaren nochmal verdoppeln im Vergleich zum heutigen Zeitpunkt, also 2023, 2024. Das ist möglich, aber dann dürfen wir jetzt nicht nachlassen in dem Entwicklungstempo und auch diese einseitige Fokussierung auf die Photovoltaik. Moment, die Branche boomt ja, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Also, der Wind muss mitziehen und alles drumherum, das Thema kennen wir. Ich denke, das ist ganz gut. Bei den absoluten Erzeugungskapazitäten von Photovoltaik und Wind sind wir auf einem auch guten Pfad. Also die Ampel ist auf grün. Photovoltaik als auch Wind ist tatsächlich über den Zielzahlen des EEGs. Offshore-Wind, da muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber da ist eigentlich eher Ende der 2020er Jahre nochmal ein starker Anstieg zu erwarten. Da muss aber tatsächlich noch mehr passieren. Grundsätzlich, das läuft eigentlich ganz gut und auch der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch ist auf einem guten Weg. Wir haben unser Ziel erreicht und sind auch da, also werden jetzt auch unter diese 50% sowieso nicht kommen, tatsächlich auch die 65%, die mal ein Ziel waren 2030, dass wir 65% Anteil haben am Bruttostromverbrauch aus Photovoltaik und Wind. Die Ziele wurden schon angehoben, weil wir da auf einem guten Weg sind. Also ganz klar, sehr gute Zielerfüllung, passt. Beim Wasserstoff, also vor allen Dingen dem grünen Wasserstoff, das soll ja ein zentraler Energieträger sein. Im Moment haben wir ja grauen Wasserstoff. Schon mal vor, war eine der ersten Folgen mal mit dem Wasserstoff und auch dem Farbsystem des Wasserstoffs beschäftigt. Was ist grau? Was ist blau? Was ist grün? Was ist rot? Also wir wollen grünen Wasserstoff, der klimaneutral hergestellt wird und dann auch in der Nutzung klimaneutral bilanziell ist. Das heißt, wir müssen aus Überschussstrom über die Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff machen. Das ist der Weg. Die Ziele sind, dass wir bis 2030 10 Gigawatt Elektrolyseleistung haben. Das reicht nicht aus, um unsere Industrie und auch das Gewerbe, Privathaushalte spielen eigentlich keine Rolle beim Wasserstoff, primär den industriellen Bedarf zu decken, also Wasserstoff selber und dann sogenannte Wasserstoffderivate, also E-Fuels zum Beispiel, auch wenn die keine große Rolle spielen werden, aus meiner Sicht, in der Privatanwendung. Aber die nationale Wasserstoffstrategie sagt bis 2030 10 Gigawatt. Die Projekte gibt es auch dazu. Das ist machbar. Das reicht aber nicht. Also da müssen wir noch deutlich besser werden. Das ist jetzt Strom. Wenn wir jetzt aber das erweitern auf den Endenergieverbrauch, und da müssen wir halt berücksichtigen, Endenergie, was heißt das? Definieren wir nochmal die Begrifflichkeiten. Ganz am Ende, also fangen wir hinten an, Nutzenergie. Das ist wirklich die Energie, die wir tatsächlich nutzen, benutzt wird für den eigentlichen Zweck. Ich denke, ein ganz gutes Beispiel ist dann die Glühbirne, denn die Nutzenergie ist nur der Teil des Stroms, der auch in Licht umgewandelt wird. Jetzt haben wir keine Glühbirnen mehr im Einsatz, weil sie einfach so ineffizient sind, weil 95% der Energie, die in die Glühbirne reingeht, geht verloren über Wärme. Die Glühbirne wird halt heiß. Dann haben wir die auf der anderen Seite die Primärenergie. Das ist der Rohenergieträger, Kohle, Rohöl, Erdgas vor der Aufbereitung. Und dann dazwischen die Endenergie, das ist die dann von der Industrie, vom Gewerbe, von den Haushalten eingesetzte Energie. Da muss man, also ne, die Primärenergie ist immer der Rohstoff, da haben wir dann noch Umwandlungsverluste, kommen dann zur Endenergie und haben dann am Ende nochmal die tatsächliche Nutzenergie. Jetzt ist, muss man aufpassen, wenn man verschiedene Energiearten, nenne ich sie jetzt mal, oder den Einsatz verschiedener Energien miteinander vergleicht, muss man aufpassen, man kann es nicht einfach sagen, ich ersetze oder guck mir nur den Primärenergieverbrauch an, weil Kohle, Öl, Gas, wenn ich die jetzt einsetze in einem Kraftwerk, wandle ich ja davon nur ein Drittel oder 40% in elektrische Energie um, die ich dann als Endenergie betrachten kann, währenddessen ich die Energie, die eine Photovoltaikanlage erzeugt, das ist ja direkt Strom. Das heißt, ich kann das nicht direkt miteinander vergleichen, weil der Strom aus der PV-Anlage nicht direkt vergleichbar ist mit dem Primärenergiebedarf durch ein Kohlekraftwerk. Also da muss man ein bisschen aufpassen in dieser Diskussion. Da werden gerne auch mal die Begrifflichkeiten durcheinander gewürfelt. Das vielleicht nur als kleiner Einschub. Also, was wollen wir? Wir wollen, oder unser Ziel ist es natürlich, dass der Anteil der Erneuerbaren am Endenergieverbrauch, es ist also Strom, Wärmeerzeugung, Verluste durch den Transport, durch die Umwandlung, da wollen wir hin. Wir sind zwar da auch auf einem guten Weg, aber das Ziel bis 2030, das sind so 42,5%, das ist so die Vorgabe oder die Zielkennzahl, werden wir nicht erreichen. Wir sind im Moment bei etwas über 20%, was den Anteil der Erneuerbaren am Bruttoendenergieverbrauch angeht. Der Anteil steigt zwar, aber zu langsam, was einfach insbesondere am Wärmesektor liegt. Der Stromsektor entwickelt sich, haben wir gerade drüber gesprochen, sehr gut. Der Wärmesektor nicht, kommen wir gleich nochmal zu, dass das ein wirkliches Problem ist. Denn was wir beobachten, der Endenergieverbrauch stagniert. Also wir müssen neben der Umstellung auf regenerative Quellen es schaffen, dass wir auch weniger Energie verbrauchen. Wir müssen effizienter werden. Und da beobachten wir gerade quasi keine Veränderung. Also weder gesamt, das sind 2,5 Petawattstunden, die wir da im Jahr verbrauchen. 2500 Terawattstunden, so Pi mal Daumen, das ist relativ konstant seit 2008, also mal rauf, mal runter, aber es pendelt so um diese 2,5 Petawattstunden. Und auch der Endenergieverbrauch pro Kopf in Deutschland ist konstant mit ungefähr, mittlerweile etwas unter 30 Megawattstunden pro Jahr. Das heißt, jede in Deutschland hat einen Endenergieverbrauch von 30 Megawattstunden. Klar, jetzt nicht persönlich, sondern da zählt natürlich dann noch der ganze Energieverbrauch der von Gewerbe und Industrie mit rein, die man dann auf die 82 Millionen Einwohner in Deutschland umrechnet. Naja, also auch da, der Ziel ist es, das auf etwas über 20 Megawattstunden zu senken. Also müssen mal so ein Drittel runtergehen, beobachten wir im Moment tatsächlich nicht. Das heißt also, der Endenergieverbrauch hat ein Problem, was die Entwicklung angeht. Nächster Bereich sind dann die Netze. Und wir springen gleich nochmal in so ein paar ausgewählte Themen. Ich will jetzt mal einmal den Überblick machen. Der Ausbau der Übertragungsnetze ist viel zu langsam. Also wenn man sich die Pläne anguckt, die wir in den vergangenen Jahren hatten, also angefangen von 2013 und 2016, dann nochmal die Anpassung der Ausbaupfade, dann beobachten wir, dass wir ein Offset haben von ungefähr 5 Jahren. Das heißt, wir hängen 5 Jahre hinter den Planzahlen hinterher, was die Inbetriebnahme von neuen Übertragungsnetzen angeht. Gleiches Problem, auch das ist ein wesentliches Element der Energiewende, wenn wir also mit dynamischen Tarifen arbeiten wollen, mit Flexibilitäten etc., brauchen wir mehr intelligente Zähler, die sogenannten Smart Meter. Und da ist Deutschland wirklich Schlusslicht. Also Ziel war es mal bis 2030 100% intelligente Zähler zu haben. Da sind wir bei weitem nicht. Also wenn wir mal dieses Thema Smart Meter in den Bereich der Digitalisierung einordnen in Deutschland, auch da der Eindruck, der entsteht, Digitalisierung ist irgendwie nichts, bei dem die Deutschen sagen, oh, da müssen wir jetzt mal warten. Jeder sagt, ja, wir müssen Digitalisierung, Digitalisierung. Aber es ist so viel im Alltag, was sowohl was die Angebote angeht, ne, also ich sag mal Verwaltungen, Prozesse im Alltäglichen, die einfach noch nicht ausreichend digitalisiert sind. Also dass man sein Personalausweis komplett digital beantragen und so weiter kann. Da sind andere Länder viel, viel weiter. Aber dann auch so Themen, auch sehr emotionale Themen zum Thema Bargeld. Also die Deutschen lieben ihr Bargeld mit allem Für und Wider. Auch da ist das Ausland viel weiter digitalisiert. Ich will jetzt ja gar nicht die Diskussion aufmachen, ob das gut ist oder schlecht, ob das gut ist oder böse vielleicht sogar. Aber einfach nur die Beobachtung. Man hat vielleicht die Diskussion oder die Berichte jetzt während der Europameisterschaft mitbekommen, dass Menschen aus dem europäischen Ausland sich doch gewundert haben, wie wenig man mit Karte bezahlen kann, ob das jetzt in den Stadien ist oder in Restaurants oder sowas. Also auch da ist sicherlich der persönliche Einsatz hinsichtlich der Digitalisierung wichtig. Bei den Smart Mietern gleiches Problem. Wir kommen da nicht so richtig voran. Bei dem Engpassmanagement, das heißt also Reduktion der Einspeisung von konventionellen oder fossilen Kraftwerken und von Erneuerbaren, das heißt also, um die Netze zu stabilisieren, diese Einspeisereduktion, also die Energie, die wir da abregeln, verschenken, obwohl wir Potenzial hätten, diese Energie zu produzieren, da sind wir mittlerweile bei fast 20 Terawattstunden im Jahr. Das ist natürlich eine Katastrophe. Auch da gibt es Ansätze, Ideen, um dort marktseitig aktiv werden zu können. Das sind zum Beispiel lokale Preissignale, dass wir Deutschland in mehrere Preiszonen aufteilen auf den Netzebenen, aber auch flexible Tarife anbieten, die dann Anreize setzen, um diese Einspeisereduzierung zu verkleinern. Da kann der Markt relativ viel machen. Funktioniert nicht. Es geht jetzt seit den letzten 5 Jahren konstant wieder bergauf, natürlich auch bedingt durch den Zubau an regenerativer Leistung. Sehr positiv auf der anderen Seite ist die Versorgungssicherheit, also die Ausfallzeiten bei der Stromversorgung und Gasversorgung. Also insbesondere merkt man es natürlich bei der Stromversorgung. Da sind wir in Deutschland bei durchschnittlich 12 Minuten pro Anschlussstelle, pro Kundin, pro Kunde. Also das ist gut. Beim Gas sind sogar weniger als 2 Minuten, dass man da Ausfälle hat. Das sind dann, wenn dann immer so regionale Störungen. Das ist dann kein überregionaler Netzausfall beim Strom, sondern eher regional, dass ein Trafo abbrennt oder sonst so ein Kurzschluss. Ein Bagger, ein Kabel erwischt, das hat man sich schon mal erlebt, dann dauert es ein paar Minuten, vielleicht wenige Stunden, bis dann die Stromversorgung wieder hergestellt wird. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Nächster Aspekt in dieser Dimension der Versorgungssicherheit, jetzt neben den Netzen, sind dann die steuerbaren Kraftwerke. Ne, die Diskussion kennt man ja, was Import, Export von Strom angeht. Also, da sind wir safe. Also, jetzt klar, wir haben jetzt die Kernkraftwerke abgeschaltet. Da gibt es jetzt ja wilde Diskussionen, ob das sinnvoll war oder nicht. Also im Nachhinein, wenn man es nicht mehr ändern kann, ist immer ein beliebtes, auch politisches Spielfeld, was man da bedienen kann. Gehört zum politischen oder energiepolitischen Spiel dazu, weil man da immer noch mal ganz gut ein bisschen Stimmung machen kann. Auf der anderen Seite, der Ausstieg grundsätzlich ist ja schon seit vielen Jahren auf den Weg gebracht. Und das ist ja noch das, was Christian Kammelt immer sagt, dieses Hin und Her ist für die Industrie immer schwierig. Jetzt kann man diskutieren, war der Weg richtig oder hätte man das nicht anders machen können? Denn klar, Kernkraftwerke sind deutlich klimafreundlicher als Kohlekraftwerke. Auf der anderen Seite die notwendige Flexibilität, die insbesondere die Steinkohlekraftwerke haben, die bringen die Kernkraftwerke einfach technisch nicht mit. Die sind eher träge wie die Braunkohlekraftwerke. Also das funktioniert nicht. Was heißt jetzt die steuerbaren Kraftwerkskapazitäten? Das sind ja nicht die erneuerbaren, sondern halt Kohle und Gas. Das ist schwierig und Neubaukraftwerke, insbesondere im Gasbereich, die wir brauchen im Zuge der Energiewende, das ist auch geplant und sinnvoll, das ist im Moment tatsächlich schwierig. Eine positive Entwicklung sind dann die Batteriespeicher. Das hatten wir jetzt ja letztens noch in der Diskussion, als wir das Beispiel hatten mit Kalifornien, die ja es geschafft haben, ihr die Abendflanke bei der Photovoltaikproduktion, also wenn die Sonne untergeht, die Photovoltaikproduktion in Kalifornien zurückgeht, aber dann in den späten Nachmittags-, frühen Abendstunden, der die Stromlast noch hoch ist, abzufedern mit Batteriespeichern statt mit Gaskraftwerken, die teuer sind, weil das Gas teuer ist. Diese Entwicklung beobachten wir auch in Deutschland. Das ist auf einem guten Weg. Da müssen wir weitergehen. Aber da, denke ich, funktioniert der Markt durch die stark sinkenden Batteriepreise für das Lithium. Das ist, denke ich, eine ganz gute Entwicklung. Bei der Energiesicherheit ist es so, also ne, das ist jetzt ja nicht nur Strom, sondern Importe, auch da die Diskussion jetzt, wie sie werden zum Strombettler. Kennt dieses Schlagwort, dass wir 23 nach vielen, vielen Jahren mal wieder mehr Strom importiert als exportiert haben. Wobei das, wie gesagt, volkswirtschaftlich sinnvoll war, weil es besser ist, günstigen Strom auf dem Strommarkt in Europa einzukaufen, statt die Kraftwerke, die in Deutschland dann genutzt werden, die aber den Strom für mehr Geld produzieren müssten. Oder der Strom aus den heimischen Kraftwerken wäre teurer. Das ist an sich gar nicht schlecht, weil es nämlich trotzdem strompreisdämpfend wirkt. Ach doch, das ist nicht ganz so einfach zu betrachten. Da gehört auch viel Stromtransit dazu, also durch Deutschland, durch Weiterleitung etc. Aber an sich bei der Energieversorgung ist es so, wir sind auf fossile Energieimporte angewiesen. Erdöl, Erdgas, grundsätzlich auch das Uran, das ist auch importiert gewesen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also da ist wichtig, wir müssen das noch weiter diversifizieren, damit wir unabhängiger werden von Weltmarktpreisen oder geopolitischen kritischen Situationen. Also man denkt jetzt an Russland. Es war ein Lieferant, der bricht weg. Und damit bricht das Kartenhaus zusammen, was auf Basis quasi einer zentralen Karte fußt, nämlich Erdgas und Öl aus Russland. Oder primär Erdgas, das Öl kommt ja dann auch noch aus den arabischen Staaten. Das ist aber noch gelb gekennzeichnet, da ist es soweit in Ordnung. Bei den nicht energetischen Ressourcen, da haben wir viel größeres Problem. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Denn die wichtigen Rohstoffe wie Lithium allen voran, aber auch Kobalt, seltene Erden, Silizium, kommen nicht aus Deutschland und Europa, sondern aus dem Ausland, insbesondere aus China. Also China hat da die absolute Marktdominanz. Nicht bei allen Rohstoffen, also Lithium zum Beispiel, ist gar nicht China der Lieferant, sondern Australien. Und Australien ist ja nun mal eine Demokratie, also von daher kann man mit denen besser Geschäfte machen, anders Geschäfte machen als mit China. Das ist, denke ich, aber ein ganz guter, sozusagen ein wichtiger Aspekt, aber auch da hängt es ja nicht mal von der Geopolitik ab und das Zeug muss immer quer über den Globus transportiert werden, aber das machen wir mit der Kohle auch, also das ist jetzt nichts Besonderes. Das heißt also, auch da ist wichtig, dass wir dort andere Wertschöpfungsketten etablieren. China ist halt dominant auf vielen dieser Märkte, können damit natürlich auch geopolitisch Druck ausüben. Das heißt, was wir machen müssten in Deutschland und in Europa, ist das Thema Kreislaufwirtschaft aktiver zu beeinflussen und viel stärker, also die Rohstoffe wieder zu gewinnen. Im Moment machen wir das nicht, weil es einfach zu teuer ist. Also warum holen wir das Lithium nicht wieder aus den alten Batterien? Also haben wir noch gar nicht so viele, die das Ende der Lebenszeit erreicht haben. Und selbst wenn, also Jedes Handy schmeißen wir weg, bevor wir das, bevor man jetzt da aufwendig den Akku entfernt und das Lithium da rausholt. Das ist bei so einem kleinen Gerät sicherlich auch nochmal deutlich teurer und aufwendiger als bei einer großen Batterie, also Autobatterie als Beispiel. Oder auch so ein Second Life, dass man Autobatterien nutzt, die dann auf einer maximalen Kapazität von 80% oder 85% sind im Vergleich zur Ursprungskapazität. Die kann man ja wunderbar noch netzdienlich als Stromnetzspeicher einsetzen. Ist ja nicht schlimm, wenn die nicht mehr die volle Kapazität haben. Passiert alles nicht. Es ist halt einfach zu teuer. Der Weltmarktpreis ist zu niedrig. Problem ist halt nur, wenn jetzt von heute auf morgen China als Lieferant ausfallen würde. Und welches Szenario konnte man sich da überlegen? Also ein Angriff Chinas auf Taiwan, das ist jetzt ja nicht unrealistisch, ist auch im Moment noch nicht wahrscheinlich. Aber wer weiß, was geopolitisch sich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch entwickelt. Problem ist nur, wenn das wegfällt, das disruptiert die ganze Weltwirtschaft, das globale System. Und dann haben wir keine Alternative. Und so schnell kriegen wir dann natürlich auch keine Fabriken in Europa oder auch in Deutschland aufgebaut, die in der Lage wären, Lithium oder Kobalt oder Nickel oder seltene Erden wieder zurückzugewinnen. Also das ist ein Problem. Da muss auf jeden Fall etwas passieren. Dort müssen wir forschen. Und das ist ein wichtiger, wenig berücksichtigter Knackpunkt bei der Energiewende. Wir sind auf diese Ressourcen angewiesen und wir müssen dafür sorgen, dass wir in Deutschland und Europa diese Ressourcen, diese wertvollen Ressourcen effizienter nutzen. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber auch das Thema Recycling oder sogar Kreislaufwirtschaft etablieren, das funktioniert deswegen nicht, weil kein Marktdruck bisher da ist. Wie sieht es bei der Wirtschaftlichkeit aus? Nächster großer Block. Die Energieproduktivität, also quasi die Effizienz, will ich es mal sagen, die ist positiv. Also das heißt, dass wir dort uns schrittweise verbessern in der Gesamtschau, was denn die Endenergie angeht. Was wir allerdings berücksichtigen müssen, ist der Wärmebedarf ist, wenn man die Temperatur bereinigt, weitestgehend stabil, was Wärme, Warmwasser und Kühlung für Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistung und die Haushalte angeht. Also temperaturbereinigt heißt, man korrigiert den Wärmebedarf mit den mittleren Temperaturen im Winter, damit man halt einen kalten und einen milden Winter vergleichen kann. In dem milden Winter brauche ich natürlich weniger Heizenergie, aber wenn ich diese Werte vergleichen kann, werden die offen Normtemperaturniveau umgerechnet und dann kann man diese Wärmebedarfe vergleichen. Das brauchen wir beim Strom nicht machen, aber beim Wärmebedarf muss man das Temperatur- oder Klima bereinigen. Also der Wärmebedarf ist stabil, das sind so rund 1500 Terawattstunden. Da ist bisher wenig Entwicklung und vor allen Dingen der temperaturbereinigte Raumwärmeverbrauch bei privaten Haushalten steigt. Das heißt also, auf der einen Seite steigt die Wohnfläche, aber auch der Raumwärmebedarf in Kilowattstunden pro Quadratmeter steigt an oder ist auf einem konstanten Niveau. Das heißt, in dem Bereich kommen wir nicht gut voran. Das ist wirklich ein Problem, was natürlich daran liegt, also wir kommen mit den Sanierungen vor allen Dingen nicht voran. Das ist halt sehr aufwendig, sehr teuer, sehr komplex, das macht man nicht mal eben zwischendurch und wir müssten unsere Sanierungsrate an Gebäuden, sowohl Privathaushalte als auch gewerbliche Gebäude, diese Sanierungsrate müssen wir mindestens verdoppeln, damit wir unsere Zielzahlen erreichen können. Das funktioniert aber nur bedingt. Das ist ein echtes Problem. Weiterer Aspekt, und das Problem haben sicherlich viele in Bezug auf die Energiekosten. Die Energiekosten in Deutschland sind hoch. Ja, jetzt blenden wir einmal noch mal ganz kurz diese Sondersituation Energiekrise 22, 23 aus. Mittlerweile, wenn man einen neuen Stromvertrag macht, bekommt man ja Vorkriegspreise, aber diese ganzen Kosten sind massiv angestiegen. Und das ist ein echtes Problem. Insbesondere für Haushalte mit geringen Einkommen. Denn also wenn ich viel Geld ausgeben muss, meines Haushaltseinkommens für Energie, ist das natürlich ein echtes Problem. Und das führt auch natürlich zu einer sinkenden Akzeptanz bei den in der Bevölkerung. Das darf man nicht vergessen. Also die Energieausgaben sind gestiegen, bedingt natürlich durch die Energiekrise, haben sich die Energieausgaben 50% erhöht. Aufgeteilt ist das jetzt hier nochmal ist die Bevölkerung aufgeteilt in 10 Einkommensklassen, also von Geringverdienern, dann der mittlere Block und dann der 10. Block sind dann die Spitzenverdiener, die oberen 10% und die unteren 10%. Das heißt, man teilt die Haushalte oder die Haushaltseinkommen in 10%-Schritte ein von 0 bis 100 und vergleicht dann auf der einen Seite, wie hoch sind die Energieausgaben absolut und wie sind die Anteile im Vergleich zum Haushaltseinkommen. Da ist es so, ich glaube, das überrascht nicht, dass natürlich Haushalte mit hohen Einkommen einen geringen Anteil ihres Einkommens für Energie ausgeben. Das sind ungefähr 3-4%. Jetzt im Zuge der Energiekrise sind wir bei 4% des Haushaltseinkommens wurde für Energie ausgegeben. Bei einkommensschwachen Haushalten liegen wir dabei über 10%. Das heißt also, von dem Einkommen, was da in der einkommensschwache Haushalt hat, müssen 10% ausgegeben werden für Energie, also Strom, Wärme. Transport ist noch ausgenommen, es ist wegen nur Strom und Wärme. Absolute Zahlen sind wir bei 1700 Euro bei den einkommensschwachen oder 2000 Euro, irgendwas dazwischen. Währenddessen einkommensstarke Haushalte so um die 3000 Euro im Jahr ausgeben. Also auch das mal so in absoluten Zahlen zu vergleichen, da kann man sich selber ja mal so ein bisschen einordnen, wo man gerade liegt. Kann man nochmal seine Rechnung vom Energieversorger rausziehen, was habe ich für Strom und Wärme ausgegeben im Jahr. Also wir sind bei 1700 kleine Haushalte, oder nicht kleine, sondern einkommensschwache Haushalte, 3000 Euro einkommensstarke Haushalte. Anteilig sind es natürlich entsprechend weniger. Aber das ist ein echtes Problem. Und auch da muss eigentlich die Bundesregierung Steuerungsinstrumente entwickeln. Oder entwickeln müssen sie gar nicht mehr. Wir wissen ziemlich genau, was wir tun müssen, um die einkommensschwachen Haushalte bei den Energiekosten spürbar zu entlasten. Da ist das Stichwort Klimageld. Das heißt, das Geld, was wir einnehmen durch den Verkauf der CO2-Zertifikate, dass wir das wieder ausschütten als Klimageld. Und dann so, dass die einkommensschwachen Haushalte davon stärker profitieren als die einkommensstarken Haushalte, um dort diese relative Belastung auszugleichen. Politisch nicht ganz so einfach durchsetzbar. Da fehlt noch so ein bisschen der politische Wille, will ich mal sagen. Was man wirklich machen könnte, das ist so ein Ansatz, dass man wirklich dieses Klimageld pro Kopf auszahlt. Das heißt, jeder in Deutschland kriegt eine Pauschale von 100 Euro, 200 Euro, was auch immer dann dieser Klimageldbetrag wäre. Und das hilft natürlich einem einkommensschwachen Haushalt relativ gesehen stärker als einem einkommensstarken Haushalt, der das gerne mitnimmt. Aber dann gibt es quasi eine Gleichbehandlung, was die Auszahlung angeht, stärkere Unterstützung der einkommensschwachen Haushalte. Das ist volkswirtschaftlich und ökonomisch ein sinnvoller Weg, Umgang mit diesem Klimageld, um auch da für Akzeptanz zu werben. Umsetzung ist immer schwierig, wir beobachten das. Das ist auch in der politischen Diskussion tatsächlich immer schwierig, dass wir dort so eine vernünftige soziale Staffelung hinbekommen. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Also von daher, da ist noch Entwicklungspotenzial, was wir heben müssen. Müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Wir müssen aber in diese, in diese Richtung gehen. Da sind wir auch schon beim letzten Punkt, nämlich der Akzeptanz. Also ich will jetzt den Teil Elektromobilität und so, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen in den letzten Folgen, das will ich jetzt mal ausblenden, sondern dann zum Schluss nochmal auf die gesellschaftliche Akzeptanz eingehen. Die Zustimmung der Privathaushalte zur Energiewende ist weiterhin sehr hoch. Wir sind bei ungefähr 90%, die sagen, sie halten die Energiewende für wichtig oder sogar sehr wichtig. Und das gilt für alle Haushalte, sowohl für die einkommensstarken als auch für die einkommensschwachen Haushalte. Also da sieht man keine so starke Spreizung. Klar, habe ich höhere Energiekosten, sinkt die Akzeptanz. Dennoch beobachten wir, also Energiewende, ja, da sind die Leute wirklich dafür. Wenn man mal den nächsten Schritt gehen fragt, und was halten Sie jetzt von der aktuellen Umsetzung, sind wir da gut? Da sagt mehr als die Hälfte, die Energiewende wird unbedingt schlecht umgesetzt. Das ist jetzt seit 4 oder seit 3 Jahren so. Eine gute Umsetzung sagt lediglich jeder Fünfte in Deutschland. Also, ja, muss man sagen, also ja, Energiewende ist wichtig, nein, die Umsetzung ist aber schlecht. Das hat sich stark geändert. Also 2017 hat ein Drittel gesagt, wir haben eine schlechte Umsetzung, jetzt sind wir bei der Hälfte. Also das heißt, da merkt man schon einen Wechsel in der Stimmung, dass wir offensichtlich nicht gut vorankommen. Das hat vielleicht auch ein bisschen was natürlich damit zu tun, wie es dann in den Medien dargestellt wird. Also wir erinnern uns an die Diskussion mit dem sogenannten Heizungsgesetz, dem Gebäudeenergiegesetz, insbesondere dem Thema Wärmepumpen. Also da werden natürlich auch viele Informationen nicht so dargestellt, dass sie a. verständlich sind und b. auch der Weg verstanden wird oder gut erklärt wird. Das ist wirklich ein Problem. Gleichzeitig bei der Frage, ob die Energiewende auf die Privathaushalte in den nächsten 10 Jahren eher positive oder negative Auswirkungen haben wird, sagen die Leute eher negativ. Also positiv sind mittlerweile knapp oder rund 15%. Also nur jeder Sechste sagt im eigenen Wohnumfeld, positive Entwicklung im beruflichen und finanziellen sind wir bei unter 10% positive Haltung dazu. Der Rest ist dem eher kritisch gegenüber eingestellt. Das heißt also, aus meiner Sicht, was muss passieren? Wir müssen viel, viel besser erklären, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun. Und das ist kompliziert und es ist halt auch schwierig gegen populistische, stark vereinfachende Stammtischparolen anzukommen. Also, aber das ist so, das war auch immer schon so, dass einfache Parolen immer charmanter klingen als das ausführliche Erklären. Aber ich denke, diese Mühe muss man sich machen auf der politischen Ebene, auf der wissenschaftlichen Ebene und auch auf der journalistischen Ebene. Wir müssen viel besser erklären, warum wir diese oder jene Entscheidung treffen und warum sie diese und jene Auswirkung kurz-, mittel- und langfristig hat. Dann kann diese persönliche Betroffenheit sich hoffentlich wieder in die richtige Richtung entwickeln, ist aber im Moment nicht zu beobachten. Ganz im Gegenteil, man muss da wirklich aufpassen, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Das ist Arbeit, keine Frage. Da müssen wir einfach drauf achten. Und ein letzter Aspekt, was jetzt so die Energiekostenbelastung angeht, der Haushalte. Der Anteil, was kann man da noch machen? Der Anteil der Energieausgaben an den Konsumausgaben eines Haushalts, die sind einigermaßen stabil jetzt schon seit über 20 Jahren. Nämlich ungefähr ein Viertel der Konsumausgaben geht in Energie. Jetzt muss ich bedenken, meine Konsumausgaben passe ich natürlich auch an meine persönliche wirtschaftliche Situation an und entsprechend passe ich dann auch meine Energieausgaben an. Da sind wir aber stabil. ich habe eine kleine Delle jetzt durch die Energiekrisen, auch Corona gehabt. Aber das, denke ich, ist ein, das ist erstmal stabil. Also auch da muss man aufpassen, ja, die Energiekosten sind rauf. Aber was den Konsum angeht, das bleibt einigermaßen stabil. So, heißt jetzt also, am Ende dieses Ritts durch die, und das war jetzt ja nur die Zusammenfassung, also der Monitoringbericht ist ja noch viel ausführlicher und erklärt jetzt im Detail jeden einzelnen dieser Aspekte, belegt den mit Daten, mit Quellen. Also jeder, der sich dafür interessiert, um nochmal einen Eindruck zu gewinnen, Link packe ich noch in die Videobeschreibung, sag schon hier in die Podcast-Beschreibung rein. Da kann man sich das nochmal angucken, also sowohl die Zusammenfassung als auch den vollständigen Bericht, der ja sehr ausführlich ist, aber zumindest die Zusammenfassung kann man sich mal angucken. Verschiedene Leitmedien haben sich natürlich auch mit dem Monitoringbericht auseinandergesetzt, den mal journalistisch aufgearbeitet. Das lohnt sich sicherlich mal reinzugucken. Insgesamt, wenn wir das mal zusammenfassen, müssen wir halt konstatieren, die Energiewende ist befriedigend, wenn wir die Note geben, würde ich jetzt sagen, wir sind auf einer 3 im Schulnotensystem. Wir wissen eigentlich relativ genau, was wir tun müssen, um uns zu steigern, um die 2 zu bekommen, also die Note gut in ein paar Jahren zu bekommen. Und wenn wir stagnieren und nichts machen, dann würden wir in der Note auch noch weiter absacken. Dann gibt es vielleicht nur noch ein ausreichend in einigen Jahren. Also dieser Bericht wird jetzt nicht jährlich erzeugt oder generiert, sondern alle paar Jahre gibt es diese Betrachtung der Energiewende der Expertenkommission. Und dann muss man natürlich gucken, sind wir dann eher im Viererbereich ausreichend, vielleicht eine 4+, oder 2-, das wäre eigentlich ein Ziel. Ne? Also 2- mal in den nächsten 4 Jahren. Ne? Man kennt das ja, ne? Wenn man Schule oder Kinder in der Schule hat, ist man ganz froh, wenn da mal so eine positive Tendenz auf dem Zeugnis sich entwickelt. Im Moment Durchschnittsnote eine 3. Es sind, ich sag mal, weniger Einsen dabei. Oder 1-, 2+, sagen wir mal sowas. Aber wir haben auch ein paar mal 4- auf dem Zeugnis. Da muss man dringend ran. Und wir wissen genau, was wir tun müssen. Also wir brauchen da keine Nachhilfe, um in diesem Schulbild zu bleiben, sondern wir wissen eigentlich auch ziemlich genau, was wir tun müssten, um unsere Bewertung, unsere Zensur in diesen Energiewendefächern zu verbessern. Nächste Woche geht es wieder weiter mit Christian Kamlott. Und in 2 Wochen werden wir uns dann mal mit dem Thema China beschäftigen. Also ist China der, hat jetzt ein Redakteur im Spiegel vor kurzem bezeichnet, der grüne Drache. Also ist das Land der Regenerativen, der künftig vielleicht klimaneutralen Energieversorgung, werden die das hinbekommen? Oder ist das eigentlich eine Augenwischerei und China ist weiterhin Klimasünder Nummer 1, die werden demnächst die USA überholt haben, was die Treibhausgasemissionen, die absoluten angeht. Das gucken wir uns in 2 Wochen mal etwas genauer an und schauen mal, ob der Blick nach China aus Deutschland, Europa positiv, negativ oder neutral sein sollte. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.